Wer Jesus ernsthaft nachfolgt, stellt schnell fest, nicht alle freuen sich darüber. Widerstand kommt nicht nur von offen gottlosen Menschen, sondern oft gerade aus religiösen Kreisen oder sogar aus der eigenen Familie. Matthäus 10 öffnet den Blick dafür, wie der himmlische König seinen Dienst auf seine Jünger ausweitet, mitten in Anfeindung, und welche Haltung er ihnen schenkt, damit sein Reich dennoch wächst. Verfolgung, Schafe mitten unter Wölfen. Wenn Jesus seine Jünger als Schafe mitten unter Wölfen beschreibt, rückt er ihre Sendung bewusst in ein Spannungsfeld hinein. Schafe haben keine natürlichen Verteidigungsinstrumente, sie sind auf die Stimme und Nähe des Hirten angewiesen. So entlarvt der König alle triumphalistischen Erwartungen, die Ausweitung seines Dienstes bedeutet nicht, dass seine Boten sozial aufsteigen oder religiöse Anerkennung gewinnen. Im Gegenteil, Orte, die den Anschein geistlicher Hochburg tragen, Sanhedrin, Synagogen, gelehrte Kreise, können sich als Räume des Widerstands erweisen. Paulus, zu den Füßen Gamaliels unterwiesen nach der Strenge des väterlichen Gesetzes, verkörpert genau diese Spannung. Eifer für Gott kann sich gegen den Messias richten, wenn das Herz nicht für das Reich der Himmel geöffnet ist. Verfolgung wird so zur Offenbarung, wo menschliche Frömmigkeit mit Gottes Plan wirklich übereinstimmt und wo nicht. Es ist von großer Bedeutung, dass der Herr den Hohen Rat und die Synagogen als dem Plan Gottes entgegengesetzt offenbarte. Er sagte, dass seine Apostel, seine Gesandten, den Hohen Räten ausgeliefert und in den Synagogen gegeißelt werden würden. Damit nimmt der Herr seinen Jüngern die falsche Sicherheit, die sich auf religiöse Strukturen oder staatlichen Schutz gründet. Verfolgung kann aus den Reihen derer kommen, die sich auf die Heilige Schrift berufen, ebenso wie von Statthaltern und Königen, die die Macht dieser Welt verkörpern. Und sie macht selbst vor den engsten Beziehungen nicht Halt. Eltern und Kinder, Geschwister und Freunde können sich voneinander entfremden, wenn einer dem Ruf des Königs folgt und der andere in der alten Ordnung bleiben möchte. In all dem steht über jedem Jünger das leise, aber tragende Wort des Herrn an die bedrängte Gemeinde: Ich kenne deine Drangsal und deine Armut. Er ist nicht der ferne Auftraggeber, sondern der gegenwärtige Hirte, der die Härte der Wölfe kennt und die Verletzlichkeit seiner Schafe ernst nimmt. Diese Sichtweise verwandelt Verfolgung. Sie ist kein Beweis dafür, dass das Evangelium versagt hätte oder der Dienst des Königs ins Leere liefe. Sie ist vielmehr das Kennzeichen dafür, dass das Reich Jesu tief genug in die Ordnungen dieser Welt hineinreicht, um Widerspruch zu provozieren. Wo der himmlische König Menschen aus der Usurpation des Bösen herausruft, geraten religiöse und politische Systeme in Bewegung und wehren sich. Für den Jünger bedeutet das keine heroische Pose, sondern ein Weg der Abhängigkeit, klug wie die Schlange, um unnötige Verletzungen zu vermeiden, lauter wie die Taube, um nicht selbst zum Wolf zu werden. Gerade in dieser Spannung wirkt eine tiefere Hoffnung. Wenn der Herr von Rettung für den spricht, der ausharrt bis zum Ende, dann zielt er über jede irdische Erleichterung hinaus. Ausharren unter Druck ist Teil der Vorbereitung auf die Offenbarwerdung des Königreichs im kommenden Zeitalter, auf jene Zeit, in der der König sichtbar rechtfertigt, was jetzt verborgen geschieht. So wird Verfolgung zur dunklen Folie, vor der Treue leuchtet. Wer sich als Schaf mitten unter Wölfen weiß, darf zugleich gewiss sein, kein Schlag, kein Spott, kein Verlust entgleitet dem Blick des Königs. In dieser Gewissheit lässt sich auch im Gegenwind weitergehen, nicht mit zusammengebissenen Zähnen, sondern mit einem stillen Vertrauen darauf, dass der Hirte seine Schafe nicht verlässt, sondern sie gerade durch den Widerstand hindurch tiefer in die Wirklichkeit seines Reiches hineinführt. Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien, aber auferzogen in dieser Stadt, zu den Füßen Gamaliels unterwiesen nach der Strenge des väterlichen Gesetzes, war ich, wie ihr alle heute seid, ein Eiferer für Gott. Ich kenne deine Drangsal und deine Armut. Verfolgung bekommt ein anderes Gesicht, wenn sie als Begleiterscheinung der Nähe des Königs verstanden wird. Wer sich ihm anvertraut, muss die Härte der Wölfe nicht romantisieren, aber er darf sie auch nicht als Niederlage deuten. In der stillen Gewissheit, dass Christus die Drangsal seiner Jünger kennt und ihre Treue im kommenden Zeitalter öffentlich ehren wird, wächst eine innere Freiheit. Die Freiheit, weder vor dem Widerstand zurückzuweichen noch zum Wolf zu werden, sondern als verletzliches, aber getragenes Schaf im Auftrag des Königs weiterzugehen. Der Weg des Kreuzes in der Nachfolge. Wo der Dienst des Königs sich ausweitet, stellt Jesus die Frage nach der Mitte des Herzens. Er kündigt nicht die friedliche Einbettung des Evangeliums in bestehende Verhältnisse an, sondern spricht von einem Schwert, das durch Bindungen geht. Dieses Schwert zerschneidet nicht, weil Christus gegen Familie oder Beziehungen wäre, sondern weil er den Platz beansprucht, der sonst von Menschen, Gewohnheiten und Sicherheiten besetzt wird. Wenn er sagt, dass Vater, Mutter, Kinder nicht über ihm stehen dürfen, legt er offen, wie tief sich natürliche Bindungen in die Rolle eines letzten Maßstabes einschleichen können. Das Schwert ist dann kein brutales Werkzeug, sondern das scharfe Unterscheidungsvermögen des Königs, der die verborgenen Loyalitäten eines Herzens sichtbar macht. In Vers 34 sagte der Herr Jesus, denkt nicht, ich sei gekommen, Frieden auf die Erde zu bringen, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Die ganze Welt liegt in der Hand Satans, des Bösen. Der himmlische König kam, um einige aus seiner Usurpation herauszurufen. Das rief gewiss den Widerstand Satans hervor. Damit das Königreich der Himmel aufgerichtet werden kann, muss es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Königreich der Himmel und dem Königreich der Welt kommen. Der Weg des Kreuzes beschreibt genau diese Verschiebung des Zentrums. Jesus hat seine eigene Seele nicht geschont, sondern den Willen des Vaters angenommen, auch als dieser Weg durch Ablehnung, Einsamkeit und den Tod am Kreuz führte. In seiner Nachfolge bedeutet das Kreuztragen nicht in erster Linie äußeres Leiden, sondern ein inneres Ja zu Gottes Willen, auch wenn es das Bedürfnis nach Sicherheit, Anerkennung und seelischem Wohlbefinden durchkreuzt. So wird verständlich, warum der Herr so ernst über das Verlieren und Finden des Seelenlebens spricht, wer in diesem Zeitalter alles darauf setzt, seine innere Balance und sein Wohlgefühl zu sichern, wird die tiefere Freude des kommenden Königreichs verfehlen. Wer aber um des Königs Willen bereit ist, sich selbst nicht zum Maßstab zu machen, entdeckt eine andere Spur von Freude, leise, oft unspektakulär, aber getragen von der Zukunft des Reiches der Himmel. Diese Perspektive weitet den Horizont. Der Herr vertraut seinen Jüngern an, dass der Weg des Kreuzes untrennbar mit der Auseinandersetzung zwischen dem Königreich der Himmel und dem Königreich der Welt verbunden ist. Die ganze Welt liegt in dem, der böse ist, deshalb ruft der König nicht in einen neutralen Raum hinein, sondern in feindlich besetztes Gebiet. Wo Menschen sich seinem Ruf stellen, geraten Ordnungen ins Wanken, manchmal in Familien, manchmal in Gemeinschaften, manchmal im eigenen Innern. Das kann schmerzhaft sein, aber es ist auch ein Zeichen dafür, dass Gottes Reich mehr ist als eine religiöse Zusatzschicht über einem unberührten Leben. Die Verheißung des Herrn hält diesen Weg zusammen. Er spricht von der Freude im kommenden Zeitalter, von Lohn und Mitherrschaft, von einem Leben, das über den Tod hinaus Bestand hat. Wer sich heute vom Schwert des Wortes treffen lässt und im kleinen Ja sagt zu Gottes Weg, geht nicht in eine dunkle Ungewissheit hinein, sondern in eine Zukunft, in der Christus selbst sichtbar rechtfertigt, was jetzt verborgen geschieht. So wird der Weg des Kreuzes nicht zu einem Programm stoischer Härte, sondern zu einem Weg vertrauender Liebe, Liebe, die den König höher achtet als jede andere Bindung und die darum schon jetzt einen Vorgeschmack jener Freude bekommt, die er im kommenden Reich in Fülle schenken wird. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem, der böse ist. Und glückselig wirst du sein, weil sie nichts haben, um dir zu vergelten, denn es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Der Weg des Kreuzes gewinnt Gestalt, wo Christus im Verborgenen höher gestellt wird als alle anderen Bindungen und Sicherheiten. Er führt durch innere Spannungen und äußere Konflikte, doch er mündet nicht in Leere, sondern in die Freude des kommenden Königreichs. Wer sich diesem Weg nicht entzieht, sondern den König mitten in der Spannung sucht, erfährt, dass er nicht ins Bodenlose loslässt, sondern in treue Hände, und dass jedes scheinbare Verlieren im Licht seiner Herrschaft zu einem tieferen gewinnen wird. Eins mit dem König, Autorität, Gegenwart und Lohn. Wenn Jesus sagt, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf, öffnet er einen erstaunlichen Blick auf die Ausweitung seines Dienstes. Die Jünger sind nicht bloß Boten, die eine Nachricht überbringen und dann wieder verschwinden. Sie tragen die Gegenwart und Autorität des Königs selbst in sich. Ihnen ist seine Vollmacht anvertraut, sein Friede ruht auf ihren Wegen, und der Geist des Vaters spricht durch ihre scheinbar schwachen Worte. Damit bindet Christus sein eigenes Schicksal, in gewisser Weise, an die Weise, wie man mit seinen Gesandten umgeht. Wer sie ablehnt, lehnt ihn ab, wer ihnen ein offenes Herz schenkt, empfängt ihn und in ihm den Vater, von dem es in 5. Mose Kapitel 18 Vers 15 heißt, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Der Sohn ist dieser endgültige Prophet und er setzt seine Jünger so mit sich eins, dass ihre Aufnahme zu seiner Aufnahme wird. Vers 40 lautet, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Die vom himmlischen König gesandten Apostel, denen seine Autorität und sein Frieden anvertraut waren, die vom Geist des Vaters erfüllt und mit dem König in seinem Leiden und seinem Tod eins gemacht waren, waren eins mit ihm. Darum nimmt, wer sie aufnimmt, ihn auf. In dieser Identifikation liegt ein tiefer Trost, aber auch eine heilige Nüchternheit. Trost, weil der Jünger unter Ablehnung, Spott oder Gleichgültigkeit nicht vergessen muss, dass es letztlich Christus ist, der zurückgewiesen wird. Er steht nicht allein vor verschlossenen Türen, der König selbst stellt sich an seine Seite. Nüchternheit, weil jede Haltung zu den Gesandten Christi eine Haltung zu Christus selbst ist. Wo ein Prophet als Prophet aufgenommen wird oder ein Gerechter als Gerechter, verheißt der Herr einen entsprechenden Lohn. Und er geht noch weiter, selbst der einem Kleinen einen Becher kalten Wassers reicht, weil dieser ein Jünger ist, soll seinen Lohn nicht verlieren. Vor dem Richterstuhl Christi, von dem es heißt, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, wird nichts vergessen sein, kein verborgenes Wort der Ermutigung, kein stiller Dienst, keine unspektakuläre Treue. So wird die Ausweitung des Dienstes des Königs zugleich zur Ausweitung seiner Gegenwart. Während die Jünger in die Städte gehen, um zu lehren, zu heilen und das Reich zu verkündigen, ist der König selbst unterwegs, um zu unterrichten, zu verkündigen, zu richten und zu belohnen. Sein Dienst ist nicht in Galiläa geblieben, er hat sich in seine Jünger hinein verlagert und von dort in die Welt hineingespannt. In ihrer Schwachheit trägt er seine eigene Geschichte weiter, Leiden, Ablehnung, aber auch das stille Aufrichten derer, die ihn aufnehmen. Und über allem steht seine Zusage aus Offenbarung Kapitel 22 Vers 12, siehe, ich komme schnell, und mein Lohn ist mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Für den Jünger bedeutet das, dass kein Tag im Dienst des Königs wirklich banal ist. Jeder Schritt, jede Begegnung, jedes Zeugnis steht im Licht einer kommenden Offenbarwerdung. Die Hoffnung ist nicht, irgendwann für eine außergewöhnliche Tat gefeiert zu werden, sondern dass der König selbst die gewöhnliche Treue seiner Boten ernst nimmt. Wo Menschen das Evangelium ablehnen, ist der Diener nicht entwertet, wo sie es aufnehmen, ist er nicht der eigentliche Held. Er ist ein Gefäß, durch das der König seine Gegenwart, seine Stimme und seinen Lohn in diese Welt hineinträgt. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeder die Dinge empfange, die er durch den Leib getan hat, gemäß dem, was er praktiziert hat, es sei gut oder schlecht. Die enge Verbindung zwischen dem König und seinen Gesandten verleiht dem scheinbar unscheinbaren Dienst ein großes Gewicht. Wer im Verborgenen trägt, ermutigt, dient und ausharrt, steht nicht am Rand der Geschichte Gottes, sondern mitten in der Ausweitung seines Reiches. Die Gewissheit, dass Christus sich mit seinen Jüngern identifiziert und jeden noch so kleinen Akt der Treue im kommenden Zeitalter würdigt, schenkt dem Dienst eine ruhige Freude und eine tiefe Motivation, nicht vor Menschen zu bestehen, sondern vor dem, der gesagt hat, dass er mit seinem Lohn kommt. Herr Jesus Christus, himmlischer König, danke, dass du deine Jünger nicht in Ungewissheit lässt, sondern uns offen zeigst, wie dein Reich mitten durch Widerstand und Zerbruch hindurch wächst. Du siehst jede Form von Gegenwind, jede angespannte Beziehung und jede stille Träne, die aus der Nachfolge entsteht, und du vergisst keinen einzigen Schritt, der um deinetwillen gegangen wird. Stärke unser Vertrauen, dass dein Geist in uns redet, wenn wir an unsere Grenzen kommen, und dass dein Vaterherz uns festhält, wenn menschliche Sicherheiten wanken. Lehre uns, dein Kreuz nicht zu fürchten, sondern in deinem Willen die wahre Freiheit zu entdecken und unser Seelenleben in deine Hände zu legen. Lass uns erfahren, dass keine treue Handlung, wie verborgen sie auch sein mag, vor dir verloren geht, sondern in deinem kommenden Reich zu Licht und Freude wird. Erfülle uns mit deiner Gegenwart, wenn wir in deinem Dienst stehen, und bewahre unsere Herzen in der lebendigen Hoffnung auf die Offenbarwerdung deines Königreichs. Amen.